Wir haben es schon vorne dran stehen. Wir wollen uns heute zum Familiengottesdienst einfach nochmal so zurückerinnern an die Zeit vor den Ferien. Lang, lang ist's her. Vor den Ferien durften wir als große Kindergruppe ein Campingwochenende erleben. Und da möchten wir euch versuchen, euch ein kleines Stück mit hineinzunehmen. Eine Frage an die Großen. Ihr habt ja verschiedene Deko-Elemente und Bilder. Wer könnte eine Vorstellung haben, was so das Einstiegsmotiv für unser Campingwochenende war? Die dabei waren, verraten es nicht. Wer hätte eine Idee von den Großen, was so der Aufhänger des Wochenendes war? Ist eigentlich recht deutlich, finde ich. Ihr dürft. Ich frage euch dann heute auch noch was. Wir können das jetzt schon mal üben. Burg, genau, vielen Dank. Das war nicht das Thema, dass wir uns das architektonisch genau durchdacht und gemacht hätten, sondern einfach so als Aufhänger für das Wochenende haben wir uns die Burg gewählt. Wir haben dann in Gruppen, haben die Kinder Burgen gebastelt. Wir hatten 4 Gruppen, die dann übers ganze Wochenende Punkte sammeln konnten. Das könnt ihr euch dann gern von euren Kindern zeigen lassen, was da für versteckte Falltüren und Schatzkammern in den Burgen sind. Könnt ihr gerne nach dem Gottesdienst gucken. Und wer möchte, darf die Burgen dann auch mit nach Hause nehmen. Wir brauchen sie dann nicht weiter. Genau. Damit ihr seht, wer alles dabei war, würden wir jetzt die Kinder nach vorne bitten und die Mitarbeiter, die mit Lust haben, zum Singen auch mit. Und dann singen wir euch zum Anfang ein Lied. Unerschütterliche Treue und Freundschaft war ein Morgenandachtsthema an diesem Wochenende. Wir haben immer 2 Morgenandachten, 2 Bibelarbeiten miteinander. Ihr könnt für euch überlegen, wem fällt ein Sprüchespruch zu Freundschaft ein. Sprüche 18 steht, ein enttäuschter Freund ist schwerer zurückzugewinnen, als eine Burg einzunehmen. Wir haben darüber nachgedacht, wie das mit unseren Freundschaften aussieht, was wir für Freundschaften haben, ob wir bereit sind, ein Stück Pflege in unsere Freundschaften zu stecken. Das war so ein kurzer Impuls in einer Morgenandacht. Eine zweite Morgenandacht, da haben wir so den Leitvers über das Wochenende uns betrachtet, Psalm 18, Vers 3. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter, mein Gott ist meine Zuflucht, bei dem ich Schutz suche. Wir haben den Herrn Jesus, wir haben unseren Gott betrachtet als einen, der wirklich standhält, wenn die Anfechtungen des Lebens kommen, wenn Not ist. Und wir durften das den Kindern einfach so weitersagen, dass es gut ist, ihm zu vertrauen, sich einem Starken anzubefehlen und ja, einen Starken in seinen Rücken zu haben. ja, damit ihr einfach mal eine Vorstellung habt, wer kennt die Burg von den Großen, ganz in unserer Nähe, Ronald? Klar. Burg Kriebstein, genau. Das haben wir mit den Kindern uns angeguckt, dass man einfach auch mal was Plastik hat, dass man nicht nur von Burgen redet. Der Roland hatte mal gesagt, als von Weißes die Freunde hier waren, Telelas, mit denen wart ihr bei Dresden Königstein angucken, genau, und die waren ganz beeindruckt, die hatten diese Psalmen und feste Burg, und aber da irgendwie in Tansania ist ein Schutzwall aus Holz und Gräben vielleicht, aber Burg hatten die keine Vorstellung, und damit wir unsere Kinder und uns selber nicht so im Unplan lassen, was Burg ist, sind wir nicht nach Königstein gefahren, aber Kriebstein, das war für uns näher und auch ganz eindrucksvoll eigentlich. Und da einfach mal 3-4 Bilder aus der Burgbesichtigung. Der Herr, der hat uns geführt, und eigentlich hatten wir für diesen Tag, genau, ihr könnt ein bisschen mitgucken, eine Führung gebucht. Wir konnten dort ins Dach, ins Gebälk mit den Kindern eigentlich auch steigen, aber wer es in Erinnerung hat, das war ein extrem heißes Wochenende und das hat er uns verwehrt, dass wir ins Gebälk durften, sagt, dort geht er heute mit niemandem hoch, damit er auch alle wieder runterkriegt. Aber er hat sich dann echt bemüht und hat das wieder wettgemacht. Wir haben hier kleine Ritter gemacht. Wer weiß, wer hier drunter steckt? Und, wer war's? Meld dich. Genau, der Micha ist hier unser Feldherr. Hier haben wir das Kettenhemd mal rundherum gegeben. Das ist auch ganz interessant, wie schwer das ist. Kriegt man auch so eine Vorstellung von Rüstung. Und man kann den David gut verstehen, wenn er sagt, dem Saul, mit deinem Zeug, es ist nicht, ich nehme meinen Hirtenstab und meine Tasche. Da kriegt man so ein Gefühl dafür. Das ist ja nur das Unterziehhemdchen. Das ist ja nicht die ganze Rüstung selbst gewesen. Genau. Das war dann außerhalb der Burg. Die ersten schon ein bisschen schlappi, aber sonst eigentlich noch ganz gut fröhlich, alle beieinander. Wir sind dann von unterhalb der Burg gegangen. Von hier aus etwa ist auch das Bild, was wir am Anfang gesehen hatten, dieses Kriebstein-Panorama. Dort ein bisschen am Wasser rumgemehrt und Kaffee getrunken. Das macht sehr viel Spaß, mit den Kindern einfach auch so freie Zeit erleben, zu gucken, was so die Einzelnen bewegt. Das haben wir irgendwie auch ein bisschen gelernt, dass man nicht jede Minute planen muss, dass einfach auch mal schön ist, einen Moment Luft zu holen mit den Kindern. Und die Kinder lassen das ganz gut zu. Mit manchen Gruppen geht das auch nicht. Ja, das ist dann zum Schluss an diesem Tag. Hier ist das Grillen dann vorbereitet oder schon abserviert. Ich glaube, das ist schon nach dem Grillen gewesen, so die Abendvorbereitung dann zum Spielen. Und dann, ja, mehr notgedrungen, aber dort ist auch ein schöner Ausweich, konnten wir die Bibelarbeiten im Freien abhalten. Auch das haben eure Kinder gut zugelassen, eure Enkeln. Ist ja schwierig für manche, sich schon hier im Saal zu konzentrieren, irgendwie einen Moment bei der Sache zu bleiben. Im Freien wird es nicht besser, aber doch konnte das ganz gut gelingen. Und wir konnten dort 2 Bibelarbeiten im Freien erleben. Wem fällt eine Persönlichkeit ein, wo sich eine Burggeschichte in der Bibel gut lesen lässt, die Kinder nicht? Wen könnten wir betrachtet haben? Einer, der auf einer Burg wohnte, einer, der die Burg verließ. Wer hat eine Idee? Fällt es von euch Kindern noch jemanden ein? Wen haben wir betrachtet? Na. Genau, die Jasmin hat es vorgesagt. Hä? Nehemia, genau. Nehemia haben wir betrachtet, und das war mir persönlich in der Vorbereitung auch sehr interessant. Ich habe den Nehemia so Jahresanfang, wo wir einfach miteinander überlegt haben, was es für ein Thema sein könnte, den Nehemia ganz neu kennengelernt. Den Nehemia haben wir das Leben beleuchtet, die Umstände, wie er dorthin kam, das werden wir heute nicht alles nochmal nachholen. Das könnt ihr eure Kinder nochmal befragen, die Hefte angucken. Das haben wir uns angeschaut, und dann haben wir den Nehemia angeschaut, wie er einfach die Burg verlässt, ja letztlich auch seine Sicherheiten aufgibt, wie er einiges riskiert auch und sich mit dem Elend des Volkes solidarisiert, mit dem Volk Israel, mit seinem Volk. Und in der zweiten Bibelarbeit haben wir dann unseren Herrn Jesus angeschaut und haben dort ganz viele Parallelen gefunden zwischen dem Nehemia und zwischen zu dem Herrn Jesus. dass der Herr Jesus auch seine Sicherheiten beim Vater aufgibt, sein Ausgesorgtsein aufgibt und sich mit dem Elend seiner Kinder solidarisiert. Für mich war dieser Gedanke ganz am Anfang neu, jetzt ist er mir ziemlich vertraut. Ja, wer einfach mal was zum Lesen sucht, keine rechte Idee gerade hat, was als nächstes drankommt, lest die Nehemia-Geschichte einfach mal aus diesem Blickwinkel, den Herrn Jesus dort zu sehen, ist sehr spannend. Genau, jetzt wollen wir euch noch ein Lied singen und dann habt ihr es geschafft. Dann muss ich alleine hier vorne auskommen. Vielen Dank. Jetzt habe ich Mut, alleine hier zu bleiben. Ich möchte euch ein Stück mitnehmen, noch einmal in diese Nehemia-Geschichte, ganz an den Anfang wollen wir hineinsehen. Aber bevor wir beginnen, möchte ich euch noch mal zwei Aufgaben stellen. Zwei Dinge, die ihr herausfinden sollt beim Textlesen. Habe ich mir in der Kinderstunde so angewöhnt, dort stelle ich den Kindern auch vorm Lesen Fragen. Das hilft einfach, sich zu konzentrieren beim Lesen, wenn man dann schon was im Kopf hat, was man sucht. Und ich würde dann tatsächlich fragen wollen, ob ihr das gefunden habt, wonach ich euch aufmerksam machen wollte. Die Idee kam mir letzten Sonntag, als Olaf hier vorn stand. Olaf fragte so in die Menge, weshalb seid ihr hier? Und weil das mit dem Beantworten immer noch ungeübt ein bisschen schleppend geht bei uns, hatte er dann verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen. Und zwei seiner Möglichkeiten waren, dass wir was hören wollen über Essen, dass wir was hören wollen über Finanzen. Und ich habe das jetzt nicht gesucht, aber das fiel mir wieder so ein. Ist richtig, Olaf, ne? Du lachst, aber war so. Ne? Ich habe das jetzt nicht gesucht, aber das fiel mir dann diese Woche beim nochmal drüber nachdenken ein, dass unser Text was übers Essen sagt und über Finanzen. Das ist jetzt aber eine Frage, da muss man einmal um die Ecke denken. Die Großen schaffen das locker. Für die Kleinen wird es jetzt eher nicht so sein. Die können eher gucken, wie sich die Erwachsenen schlagen. Also das wäre jetzt eine Frage wieder an die Erwachsenen. Wo geht es in unserem Text ums Essen im weitesten Sinne? Und wo geht es um Finanzen? Auch dort im weitesten Sinne Materielles, nicht Bares. Jetzt möchten wir miteinander lesen. Nehemia 1, Vers 1. Bis 2 Vers 8 werden wir lesen. Genau, nehmt euch die Bibel alle mit dazu, dass ihr dann sagen könnt, Vers dort und Vers da. Essen im weitesten Sinne, Finanzen, Materielles. Nehemia 1, Vers 1, Geschichte Nehemias des Sohnes Hachaljas, Und es geschah im Monat Kislev, im 20. des 20. Jahres, als ich in der Burg Susa war. Da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Judäa, und ich fragte sie nach den Juden, den Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Und sie sagten zu mir, die Übriggebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach, und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen, und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin und weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels, und ich sprach, ach, Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren, lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israels, deine Knechte, vor dir bete und mit dem ich die Sünden der Söhne Israel bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Sehr böse haben wir gegen dich gehandelt und haben nicht die Gebote und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen bewahrt, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Denke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du es sprachst, werdet ihr treulos handeln, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber um und bewahrt meine Gebote und tut sie, wenn auch eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein sollten, selbst von dort werde ich sie sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine starke Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten. Lass es doch deinem Knecht heut gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. Und es geschah im Monat Nisan, im 20. Jahr des König Arasta, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihm dem König. Ich war nie traurig vor dem König gewesen. Und der König sagte zu mir, Nehemia, warum sieht dein Gesicht so traurig aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, das ist es nicht, sondern ein trauriges Herz. Da bekam ich einen furchtbaren Schrecken und ich sagte zum König, der König lebe ewig. Warum sollte mein Gesicht aber nicht traurig aussehen, wo doch die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter verödet, daliegt und ihre Tore vom Feuer verzerrt sind? Und der König sagte zu mir, um was also bittest du? Da betete ich zum Gott des Himmels und sagte dann zum König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so wollest du mich nach Juda senden, zu der Stadt der Gräber meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Da sagte der König zu mir, und die Königin saß neben ihm, wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du zurückkehren? Und es war wohlgefällig vor dem König, so dass er mich sandte und ich gab ihm Zeiten an. Und ich sagte zum König, wenn es dem König gefällt, dann gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Dazu einen Brief an Asaf, den Hüter des Forstes des Königs, damit er mir Holz gibt, dass ich die Tore der Burg, die zum Tempelhaus gehören, aus Balken bauen kann, und für die Mauer der Stadt und für das Haus, in das ich einziehen will. Und der König gewährte es mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Soweit der Text, den wir dann punktuell betrachten wollen. Noch einmal die Frage in Erinnerung im weitesten Sinne. Wo hören wir hier im Text was über Essen? Wo hören wir etwas über Finanzen, Materielles? Wer hat eine Idee? Genau, das ist der erste Punkt. Dankeschön, Karl-Heinz. Ich möchte mit euch einen kleinen, ganz kurzen Exkurs zum Fasten machen. Fasten, eine Gott wohlgefällige Form, ihm, unserem Herrn, zu begegnen, seiner Buße Ausdruck zu verleihen, ihm um seinen Weg zu fragen. Und das Ganze lesen wir nicht nur zu Nehemias Zeit, dass das Gott wohlgefällig ist, auch die Apostel pflegten das, dieses Fasten vor wichtigen Entscheidungen. In Apostelgeschichte 13 lesen wir davon und auch andere Stellen. Und auch unserem Herrn Jesus selber war es eine Selbstverständlichkeit, dass seine Jünger, also wir, dass wir fasten werden. Wir lesen davon in Lukas 5, in Markus 2. Ich kenne euch da nicht so gut, aber ich persönlich faste. Also einmal habe ich das auch so bewusst eine Sache mir vorgenommen, aber ich praktiziere das nicht sehr selten. Und dann habe ich mir überlegt, ich bin dazu auch nie angeleitet oder unterwiesen worden. Ich habe keine Ahnung, ob ihr da drin fitter seid zu diesem Thema oder ob zu diesem Thema generell in unseren Kreisen ein Mangel besteht. Mit Marco hatte ich mich unterhalten, hatte mir so ein, zwei Gedanken auch gesagt. Aber vielleicht wäre das, was sich auch lohnt, drüber nachzudenken, über dieses Fasten, Essen im weiteren Sinne. Genau. Wer hat in unseren Versen was entdeckt über Materielles? So schwer ist es eigentlich nicht. Materielles, wo?
Ja, braucht Geld, um Walden zu kaufen.
Genau. Dankeschön, Olaf. Geld, Materielles, in Nehemias speziellen Fall hat er sich Gutscheine erbeten, Gutscheine für Maut, Security und Baumaterial. Ja. Er wollte den Durchzug gewährt haben, das ging mit einer Streitmacht oder mit einer Vollmacht. In Nehemias Fall war es eine Vollmacht, die er bekam, die Maut sozusagen im Voraus gelöst und er bekam Gutscheine für Baumaterial, Holz. Was könnte uns das sagen? Ich sehe da drin ein göttliches Prinzip. Wenn wir demütig vor Gott in seinem Auftrag handeln, dann sorgt er, unser Herr, auch für alles Nötige. Ich bin mir sicher, dass wir manche Möglichkeit schon versäumt haben, weil wir nicht bereit sind, uns vor unserem Herrn zu demütigen, wie es Nehemia getan hat, sondern wir sehen zuerst auf unsere Möglichkeiten, gehen pragmatisch vor, was ist denn denkbar für uns? Und dann sehen wir unsere Begrenztheit und wir haben dann keinen Mut mehr, uns in das Werk Gottes zu stellen, haben keinen Mut, die Tür zu durchschreiten, die unser Herr uns geöffnet hat. Ja, soweit die zwei kleinen Exkurse, Essen und Finanzen, sicherlich nur kleine Splitter. Was wir am heutigen Text betrachten wollen, ist, wie erlebte Nehemia die Führung in seinem Leben, die Führung Gottes in seinem Leben und wie es dazu kam. Ich denke, ihr kennt das vielleicht, mir geht es jedenfalls gelegentlich so, dass ich Gottes Gedanken gerne wüsste zu diesem oder zu jenem Thema, zu jenem Weg. Wie soll ich mich entscheiden? Aber ich erfahre es nicht. Ich bekomme nicht heraus, was Gott dazu denkt. Ich weiß nicht, wie er mir das raten würde. Und bin tatsächlich manchmal ratlos und nach längerem Beschäftigen auch mit dieser Thematik habe ich noch keine Lösung. Aber ich habe eine Ahnung, weshalb ich manchmal im Unklaren bleibe. Und ich sage das nur für mich. Ich bin häufig zu bequem, zu faul, zu stolz und vielleicht manchmal zu abgelenkt, mich so zu verhalten, wie sich Nehemia verhielt. Und wem von euch auch manchmal Klarheit über Gottes Gedanken für seine Pläne, für sein persönliches Leben fehlt, den möchte ich einladen, mit mir in das Verhalten Nehemias zu sehen. Man kann das sicherlich anders auch gliedern. Ich habe das Ganze in vier Schritte gegliedert, die mir beim Nehemia an seinem Handeln, an seiner Person deutlich geworden sind. Ich möchte euch diese vier Punkte nennen und dann zwei Punkte etwas intensiver und zwei ganz kurz betrachten. Der erste Punkt, wir sehen am Nehemia tiefes Mitgefühl, tiefes Erbarmen eins machen. Das ist der erste Punkt. Dann sehen wir beim Nehemia ein Schuldbewusstsein und ein aufrichtiges, bußfertiges Bekennen von Schuld. Das ist der zweite Punkt. Der dritte, hoffnungsvolles Erwarten an Gott. Und der vierte Punkt, eine ehrliche, wirkliche Bereitschaft zum Dienst nach den Konditionen Gottes. Tiefes Mitgefühl, Schuldbewusstsein, aufrichtiges Bekennen, hoffnungsvolle Erwartung an Gott, ehrliche Bereitschaft zum Dienst. Das tiefe Mitgefühl, weinen und trauern tagelang, fasten und beten vor dem Gott des Himmels, lesen wir in den ersten Versen. Das ist die Reaktion Nehemias, als er erfährt, dass seine Volksgenossen schmählich um die Runden kommen, dass das Mauerwerk, dass die Stadt Jerusalem jämmerlich daliegt und dem Spott preisgegeben ist. Fasten, trauern, tagelang weinen. Und ich habe mich gefragt, unter welchen Umständen wären wir zu so einer Reaktion überhaupt noch fähig, du und ich? Was würde reichen, dass wir diese Schwelle überschubst kriegen, um so eine Reaktion an den Tag zu legen, wie wir es hier vom Nehemia lesen? Ich möchte uns jetzt nicht deprimieren, aber einfach so ein paar Gedanken. Täglich werden in Deutschland 300 Kindstötungen vorgenommen in Form von Abtreibungen. Und das sind nur die Sozialkassen und Steuerfinanzierten. Es gibt noch einen großen Anteil an Abtreibungen, die darüber hinaus geschehen. 300 tote Kinder jeden Tag. Täglich Dutzende, Hunderte, Tausende Tote in Flüchtlingsströmen, Kriegs- und Hungergebieten. Auf der Obendoor-Seite habe ich geguckt und dort eine Zahl gefunden. Man geht davon aus, dass 100.000 Christen gezielt deswegen verfolgt werden, weil sie ihren Herrn bekennen. Das sind nicht die, die einfach mit flüchten müssen, sondern genau gezielt, dich sperren wir heute ein, deine Kinder nehmen wir dir weg. 100.000 Glaubensbrüder und Schwestern, die einfach für ihren Herrn leiden, sterben, gequält werden. Und wenn ich überlege, wie mein Mitgefühl, meine Reaktion darüber sich zum Beispiel in meinem Gebetsleben ausdrückt, dann schäme ich mich einfach, hier vor euch zu stehen. Wir als Gemeinde, wir pflegen eine halbe Stunde gemeinsames Gebet, eine halbe Stunde pro Woche. Wir wollen uns gegenseitig Mut machen, diese Zeit doch rege zu nutzen, auszufüllen. Ich möchte euch ermuntern, doch dort da zu sein, wem das immer irgendwie möglich sein kann. Nehmt Anteil an der Not unserer Geschwister, nehmt Anteil an Not der Welt, nehmt Anteil an diesem Gebet, was der Herr mit Segen ja auch Verheißung drauflegt. So ein Wunsch, wenn uns das doch gelingen könnte, uns gegenseitig mitzunehmen, anzureizen, Mut zu machen, das wäre durchaus biblisch nach Hebräer 10. Tiefes Mitgefühl fiel auf Nehemia und möge dieses Mitgefühl auch in unseren Herzen Raum gewinnen. Das wünsche ich mir und wünsche ich euch. Tiefes Mitgefühl. Der zweite Punkt, Schuldbewusstsein, aufrichtiges, bußfertiges Bekennen von Schuld. Kapitel 1 ab Vers 6. Da lesen wir, wie Nehemia beginnend mit der Fürbitte für das Volk Israel benennt Nehemia die Schuld seines Volkes, die Schuld seiner Familie und seine eigene Schuld vor dem Herrn. Er macht sich mit dieser Schuld eins. Er spricht nicht davon damals, die Alten, sondern wir und das Volk. Also er stellt sich dort immer mit rein. Wie geschieht das in unserer Zeit? Wie geschieht das in unseren Tagen, in unseren Räumen, in unserer Gemeinde, in unseren Familien? Gibt es in der Geschichte oder anders, gibt es in unseren Familien keine Schuld, die bekannt werden muss? Sind wir sauber? Gibt oder gab es in der Geschichte unserer Gemeinde, Bewegung, nichts Verwerfliches, was ausgesprochen und vor den Herrn gebracht gehört? Halt, könnte man sagen, was haben wir denn mit der Schuld des Volkes, unserer Familie oder unserer geistlichen oder leiblichen Väter, was haben wir mit derer Schuld zu tun? Genauso viel wie in Nehemia mit dem Götzendienst und mit dem Beugen der göttlichen Ordnungen weit vor seiner Zeit. Ich glaube nicht, dass der Nehemia aktiv Götzendienst betrieben hat. Vielleicht war er als Kind dabei, vielleicht aber auch nicht mal mehr. Und er macht sich dort eins, sagt, es ist meine Schuld. Und Nehemia erkennt, dass er bekennen und umkehren muss. Vers 9. Möchte Gott uns doch Erkenntnis schenken, was wir bekennen sollen, wovon wir uns auch, mit Reden abwenden sollen. Bekennen. Hoffnungsvolle Erwartung an Gott, der dritte Punkt. Jetzt, nachdem Nehemia die Schuld vor Gott ausgebreitet hat, er hat alles genannt. Und wenn er tagelang im Gebet, im Fasten vor Gott liegt, dann ist es nicht nur eine kurze Abhandlung, nicht nur 2,5 Sätze. Ich denke, es ist da vieles zur Sprache gekommen und wieder gekehrt und zerbrochen ist er über seine Schuld. Und jetzt, als diese Schuld vor Gott liegt, ich weiß gar nicht, wie der Nehemia so eine Hoffnung schöpfen kann. Wir wissen jetzt, der Herr Jesus hat unsere Schuld geklärt und wir können eigentlich ja so dankbar sein, dass wir in dieser Zeit unter dem Herrn Jesus leben dürfen. Der Nehemia, aber mir macht es hier irgendwie doch, er hat ein Vertrauen, dass Gott die Sache, dieses Bekenntnis annimmt und regelt. Und jetzt, nachdem sozusagen diese Schuld Gott vorgelegt ist, erhebt er sein Gesicht zu Gott und spricht Gott an, denke doch an das Wort, Vers 9. Nehemia vertraut darauf, sein Reden ist vertrauensvoll, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Er vertraut darauf, dass er, der Herr, die Vertriebenen sammelt und heimbringt, dass die Erlösung des Volkes wieder sichtbar wird, dass Gott die Schmach beendet. Nehemia hoffte auf die Stärke Gottes, die ihn aber gleichzeitig auch fürchten lässt. Sind wir, ist unser Denken und Handeln von dieser hoffnungsvollen Gottesfurcht bestimmt? Treibt uns das ja zu neuer Hoffnung? Ist das unser Bild, was wir von Gott haben? Hoffnungsvoll, mit Ehrfurcht von unserem Gott alles erwarten. Hoffnungsvolle Erwartungen. Ehrliche Bereitschaft zum Dienst, der vierte Punkt. 3 bis 4 Monate waren vergangen seit dem Besuch seines leiblichen oder volkischen Bruders, des Hanani. Monate der Zubereitung für Nehemia. Wenn Nehemia vielleicht mal mit Mose ins Gespräch kommt, dann würde Mose sagen, na, du hast ja ein Lenzenvierteljahr reichlich, ich habe 40 Jahre Zubereitung gehabt. Ja, aber für uns ist auch 3, 4 Monate eine Zubereitungszeit, denke ich, sicherlich schon eine lange Zeit. Und jetzt war er ganz bereit, als Gott ihm die Gelegenheit schenkt, seine innere Bewegung dem König zu zeigen. Können wir Zeiten der Zubereitung ertragen? Können wir das erdulden? Ich habe die Erfahrung, dass es heute eher so ist, man schafft sich seine eigenen Gelegenheiten und Gott soll doch dann bitte unsere Aktivitäten, die wir ja schließlich für ihn tun, die soll er doch dann segnen. Wir sagen quasi Gott Bescheid, wie wir es geplant haben und er möge sich doch dann bereithalten. Bei Nehemia sehen wir das umgekehrt. Gott bereitet die Herzen vor und er gibt den Startschuss. Wohl dem Mann, wohl der Frau, wohl dem Kind, der Familie, wohl der Gemeinde, die sich von Gott zubereiten lässt, die das aushält noch und die dann bereitstehen, wenn Gott seine Wege offen macht, wenn Gott seine Wege die Tür aufstößt. Diese 4 Punkte möchte ich noch einmal zusammenfassen, einfach, dass man es nochmal im Kompakten hat. Wir hatten begonnen mit 2 kleinen Exkursen, unvollständig und nur Gedankenanstöße. Zum einen über das Fasten. Fasten, eine Gott wohlgefällige Form, ihm, unserem Herrn, zu begegnen, seiner Buße Ausdruck zu verleihen, ihn, unserem Herrn, um seinen Willen zu fragen. Der zweite kleine Ausflug, da haben wir gesehen, dass Gott sich auch um materielle Dinge kümmert, für Projekte, die er selber in Auftrag gibt. Und das bezeugen fromme Leute bis heute, die im Gotteswerk sich rufen lassen. Der eigentliche Themenkern unserer Betrachtung war die Geschichte Nehemias und wie er Gottes Wirken erlebte und wie es dazu kam. Und wir haben dort 4 Punkte betrachtet. Wir haben erlebt, wie Nehemia tiefes Mitgefühl mit den Menschen, mit der Situation seines Volkes hatte. Wir haben den Nehemia erlebt, wie er sich eins macht mit der Schuld seines Volkes, mit der Schuld seiner Väter. Und auch der Nehemia hat seine Schuld nicht verborgen, sondern vor Gott gebracht und Buße darüber getan. Nachdem die Schuld geklärt war, erleben wir den Nehemia hoffnungsvoll, erwartungsvoll von erwartungsvoll gegenüber seinem Gott. Und wir haben den Nehemia gesehen, dass er ehrlich bereit war, Gottes Wege zu laufen, sich in seine Bahnen lenken zu lassen. Amen.